When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation.
Das ist die Stimme von Steve Jobs, während er seine wohl berühmteste Rede hält. Also nach der allerberühmtesten One More Thing Keynote, bei der im Januar 2007 das erste iPhone vorgestellt hat. Anderthalb Jahre vor der Präsentation des Smartphones, das die Welt verändern sollte, sprach der Apple-Gründer vor Absolventinnen der Stanford University, der Kaderschmiede des Silicon Valley. Da hatte Jobs gerade eine Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs überstanden. Der Krebs, der ihn vier Jahre später dann doch töten sollte. Damals aber sah es nach der OP so aus, als sei er geheilt. Die Erfahrung, dem Tod nahegekommen zu sein, so erzählte Steve Jobs es den Stanford-AbsolventInnen, habe ihnen eins erkennen lassen. Die eigene Zeit ist zu kostbar, um den Regeln anderer zu folgen. Herz und Intuition wüssten, so Jobs, welcher Mensch man werden wolle. Alles andere sei zweitrangig. Und dann kommt Steve Jobs auf das Magazin zu sprechen, das ihn geprägt habe. So wie auch viele weitere BegründerInnen dessen, was wir heute unter dem Silicon Valley verstehen. Den Whole Earth Catalog. Eine kuriose Sammlung aus Gadgets und Bausätzen zum Bestellen. Vermengt mit Gedanken über Technologie und die Zukunft. Wie Google, 35 Jahre, ehe es Google gab, umschreibt Jobs in seiner Rede den Katalog. Nach ein paar Jahren sei dann die letzte Ausgabe erschienen.
It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.
Ich denke nicht, dass Dietmar Hopp und Hasso Plattner den Whole Earth Catalog abonniert hatten. Vielleicht kannten sie die Bibel des Silicon Valleys nicht einmal. Aber in gewissem Sinne brauchten sie das auch nicht. Denn während der junge Steve Jobs im Whole Earth Catalog blätterte und sich zu seinem Lebensmotto inspirieren ließ, vereinbarten 9200 Kilometer Luftlinie entfernt zwei deutsche IT-Gründer einen Pakt. Hopp und Plattner beschlossen in den Anfangsjahren von SAP, einander niemals zu loben. Das hat Plattner einmal einem Interviewer verraten. Außerdem, gestand er dort, hätten er und Hopp erst viele Jahre später festgestellt, ab und an wäre ein Lob vom anderen schon schön gewesen. Vielleicht war es aber ganz gut, dass die stillschweigende Vereinbarung so lange hielt. Denn dieser Pakt hatte einigen Anteil am Erfolg von SAP. Wo man sich nicht gegenseitig lobt, sagte Plattner im Interview, da müsse die Anerkennung von außen kommen. Steigender Umsatz ersetzt Schulterklopfen, wenn man so will. Aber nicht nur das. Eine Abmachung, einander nicht zu loben, bedeutet am Ende, nie mit dem Erreichten zufrieden zu sein. Oder sich gar darauf auszuruhen. Stets neugierig zu bleiben, nach nie dagewesenen Lösungen zu suchen, sich selbst übertreffen zu wollen. Dieser Anspruch im Verbund mit der Angst, ein anderer könnte kommen und einen überholen. Beides steckt tief in der Kultur von SAP. Die Gründer haben den Drang, immer besser werden zu wollen, der DNA ihres Unternehmens eingeschrieben. Ich wage darum mal eine etwas steile These. Dietmar Hopp und Hasso Plattner sind die deutsche Interpretation von Stay Hungry, Stay Foolish. Wobei wir noch sehen werden, das mit dem Hungry und dem Foolish bleiben war dann doch sehr ungleich verteilt zwischen den beiden. Mein Name ist Julia Niemann und das ist Die SAP Story, ein OMR Original. Teil 2, einfach immer besser.
It's time for change.
SAP's first quarter profit.
Das wertvollste börsennotierte Unternehmen in Deutschland.
In vielen, vielen Dingen.
Vor jedes Unternehmen hat ja SAP Software.
Auf zu niedriges Wachstum zu gehen, das war einfach langweilig.
They should just keep doing it.
Wir sind SAP, wir wollen mehr.
In Episode 1 haben wir bereits gehört, unter welchen Bedingungen die frühen Bausteine des ERP-Standardprogramms von SAP entwickelt wurden. Weil ein eigener Mainframe-Computer für das junge Unternehmen zunächst unbezahlbar ist, müssen die SAP-Gründer und ihre ersten Angestellten bis Ende der 1970er Jahre vor allem nachts arbeiten. Sobald die Auftraggeber ihre Rechner nicht mehr für das Tagesgeschäft benötigen, kommen die SAPler und testen ihren zuvor mit Stift und Zettel entwickelten Code. Trotz dieser widrigen Umstände schreitet das Projekt Standardsoftware voran. Vorkonfektionierte Programme, die nur noch an die besonderen Bedürfnisse der jeweiligen Abnehmer angepasst werden müssen. Ende 1972 ist das erste Produkt fertig. Das Material-, Informations- und Abrechnungssystem, kurz MIAS, das für SAPs ersten Kunden entstand. Der Auftrag des Nylonfaserwerks ICI hatte ihnen das Startkapital für die Firmengründung verschafft. 1973 wird RF fertiggestellt, ein Programm für die Finanzbuchhaltung. Das R steht für Realtime, denn darum geht es den fünf SAP-Gründern um Dietmar Hopp und Hasso Plattner. Datenverarbeitung in Echtzeit an einem Computerbildschirm zu ermöglichen, ohne den Umweg über Lochkarten. RF wird zum ersten Baustein oder Modul der Standardsoftware R1 und ein Verkaufserfolg. Bekannte Unternehmen entscheiden sich für die Software der jungen Firma. Der Burda Verlag, der Tabakkonzern Remsmar und das Industrieunternehmen Linde werden SAPs erste Kunden. 1974 ist dann das nächste Modul fertig, RM, eine Software für Einkauf, Bestandsführung und Rechnungsprüfung, die für den Glashersteller Schott entwickelt wurde. 40 Kunden hat SAP inzwischen. In den folgenden Jahren wächst die Referenzliste rasant. Der Industriekonzern Freudenberg, das Pharmaunternehmen Merck, Dr. Oetker, die Holstenbrauerei und der Nivea-Hersteller Beiersdorf aus Hamburg kaufen Software bei SAP. Der deutsche Ableger des französischen Kosmetikkonzerns L'Oréal ebenfalls. 1977 bezieht die junge Firma endlich ihr erstes richtiges Büro in Walldorf. Anfangs residierte SAP neben Weinheim, dem offiziellen Firmensitz in Mannheim, als Untermieter eines Anwalts. Wobei, auch in Walldorf ist man zunächst Untermieter der lokalen Sparkasse. Die Entwicklung der Software findet allerdings nach wie vor bei den Kunden statt. Kauft jemand ein weiteres Modul oder benötigt ein Modul ein Update, müssen die SAPler die Software auf Lochkarten übertragen. Anschließend werden die Lochkarten dann in die Rechenzentren der anderen Kunden gebracht, um die Programme dort zu aktualisieren. Heute kommen Updates aus der Cloud. Was muss das damals für eine Herausforderung gewesen sein, bei mehreren Dutzend Kunden das totale Chaos zu vermeiden? Okay, das hatte jetzt nichts mit unserer Story zu tun. Aber bei Modul und Chaos musste ich direkt an diesen Eurodance-Hit denken. Wobei, gut möglich, dass den SAP-EntwicklerInnen damals auch etwas mehr Liebe gut getan hätte. Stichwort nicht loben. Mehr noch dürften sie sich aber, Stichwort Nachtschicht, nach einem eigenen Rechenzentrum gesehnt haben. Im Jahr 1980 ist es dann soweit. SAP feiert die Fertigstellung des eigenen Bürogebäudes im Gewerbegebiet von Walldorf. Der nach eigenen Plänen errichtete Zweckbau mit der Gebäudekennung WDF-08 liegt heute etwas abseits vom SAP-Campus. Damals ist der schmucklose Betonriegel das Zentrum der jungen Firma. Sie hat dort erstmals ein eigenes Rechenzentrum mit 50 Arbeitsplätzen. Nun verfügt SAP über drei eigene Rechner, einen IBM Mainframe sowie zwei Siemens-Computer mit zusammen 14 Megabyte Arbeitsspeicher. Richtig, 14 Megabyte. Zusammen. Jetzt können alle bislang dezentral entwickelten Module von SAPs Standardsoftware R1 an einem Ort zusammengeführt und gepflegt werden. Ohne Lochkarten-Pingpong, sondern direkt am Bildschirm. Mit dem eigenen Bürobau geht die Phase des Coder-Nomadentums durch die Rechenzentren der Kunden zu Ende. Doch die 8 Jahre davor haben SAP geprägt. Bis heute, wie wir in den folgenden Episoden noch hören werden. In der Regel hätten sie in den Anfangsjahren von 20 Uhr abends bis 8 Uhr morgens gearbeitet, hat Hasso Plattner einmal erzählt. Anschließend gab es dann noch eine Runde Tennis zum Runterkommen. Die Arbeitswoche über waren die damals rund 2 Dutzend EntwicklerInnen allein oder in kleinen Teams über die Rechenzentren der Kunden verstreut. Immer freitags trafen sich dann alle zum gemeinsamen Fußballspielen und Pizza essen. Im HR-Sprech der Gegenwart könnte man das umschreiben als All-Hands-Teambuilding-Routine einer Remote-First-Company. In den 70er Jahren ist es schlicht die einzige Möglichkeit, damit SAP als Firma überhaupt funktioniert. Es gibt keinen Slack, kein MS Teams, keine Zoom-Calls, nicht einmal E-Mail. Wer von den KollegInnen eine Info benötigt, kann entweder versuchen, sie telefonisch zu erreichen oder bis Freitag warten. Gemeinsamer Sport ist aber nicht nur Mittel zum Zweck, um den Zusammenhalt der SAP-Truppe zu stärken und einen Rahmen für den fachlichen Austausch zu schaffen. Vor allem für SAP-Mitgründer Dietmar Hopp leitet sich aus dem Sport das Ideal ab, nachdem er seine Firma gestalten will. Doch neben Team Spirit prägt den Sport noch etwas: Rivalität und Wettbewerb. Dietmar Hopp und Hasso Plattner müssen damals wie die Verkörperung dieser Tugenden gewirkt haben. Zeitzeugen beschreiben die Tennismatches der beiden SAP-Gründer in den 80ern als hitzige Duelle, in denen keiner dem anderen einen Punkt schenkt. Legendär auch die gemeinsamen Mittagessen, bei denen Hopp verliest, welches Produktteam gerade die Umsatzrangliste anführt. Meistens soll sein eigenes an erster Stelle gestanden haben. Wenig überraschend, wenn man weiß, wie der SAP-Gründer sein Budget während der Studienzeit in Karlsruhe aufgebessert hat. Hopp tingelte über die Dörfer und verkaufte Garagentore und soll dabei mehr Umsatz gemacht haben als mancher, der das hauptberuflich tat. Die Kultur des sportlichen Wettstreits, die Dietmar Hopp und Hasso Plattner als persönliche Rivalität liebevoll pflegten, brachte Plattner einmal mit dem ihm eigenen Humor so auf den Punkt. Er und sein Mitgründer seien beide rechthaberische Menschen. Aber wer der rechthaberischere ist, darauf hätten sie sich bislang noch nicht einigen können. Einer, dessen gesamtes Berufsleben sich im Dunstkreis der Waldorfer Kultur aus Team Spirit und Wettstreit abgespielt hat, steht heute an der Spitze von SAP. Der aktuelle CEO Christian Klein stammt aus dem 10 Kilometer von Waldorf entfernten Mühlhausen im Kraichgau. Als Schülerpraktikant schleppt er in den 90er Jahren Computermonitore durch das Lager der SAP-Zentrale. Aus Gymnasium ging Klein in Östringen, das wir als Sitz von SAPs erstem Kunden ICI kennen. Nach dem Abi begann er 1999 ein duales Studium bei SAP. Diverse Stationen in Waldorf und bei US-Dependancen später übernahm er im Oktober 2019 die Führung des IT-Konzerns. Zunächst zusammen mit der US-Managerin Jennifer Morgan in der bei SAP lange üblichen Form einer Doppelspitze. Seit April 2020 steht Klein dem Unternehmen nun alleine vor. Selbst im Waldorfer SAP-Hauptquartier, wo traditionell eine geringe Fluktuation herrscht, dürfte es wenige geben, deren Laufbahn so eng mit dem Unternehmen verwoben ist wie die von Christian Klein. Ich kann nicht sagen, ob er von Anfang an gut zur Kultur von SAP gepasst hat oder ihn diese mit den Jahren geprägt hat. Auf jeden Fall sagt Klein, fragt man ihn, was die Firmenkultur seiner Meinung nach ausmacht, Folgendes.
Am Ende zählt Leistung und wenn man Leistung bringt und wenn man sich einbringt, dann wird man dafür auch belohnt. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Der Sport gibt einem vieles, das habe ich auch schon von den Gründern hier gesehen. Wenn früher hier oder auch immer noch hier Tennis gespielt wird, Fußball gespielt wird, dann ist da auch ein gesunder Wettbewerb. Und am Ende ist auch in der SAP, wir stehen im Wettbewerb. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch für die Widerstandsfähigkeit im Job, dass man lernt zu gewinnen und zu verlieren. Wenn mein Kleiner nach einem Fußballturnier fragt, heute habe ich 3-mal verloren, habe trotzdem eine Medaille bekommen, dann schaut er mich an und versteht es selbst nicht so ganz. Ich glaube, das ist in meinen Augen ein falsches Zeichen. Dann habe ich ihn lieber mal zu Hause ein bisschen niedergeschlagen, aber dann geht es am nächsten Tag auch wieder weiter. Und so ist es am Ende, offen gesagt, nach einem guten oder nach einem schlechten Quartal auch bei mir im Job.
Gut, viele Quartale, in denen Christian Klein Grund zur Niedergeschlagenheit gehabt hätte, gab es während seiner Zeit als CEO bislang nicht. Aber der Punkt ist klar, bei SAP geht es nicht ums Mitspielen, sondern ums Gewinnen. Das behauptet natürlich jedes Unternehmen von sich. Aber die schnelllebige Softwareindustrie ist in dieser Hinsicht besonders. Oft gibt es am Ende eine Firma, die auf ihrem jeweiligen Gebiet dominiert. So wurde etwa Google zum Synonym für die Websuche. Wer erinnert sich heute noch an Alta Vista, Fireball oder Lycos?
Lycos, go get it!
Gleichzeitig braucht es nur einen Technologiesprung wie aktuell die generative KI. Und der Gigant wirkt angezählt. Schon werden KI-Startups wie OpenAI, Perplexity und Mistral als das nächste Google gehandelt. Auch bei SAP kennt man diese Momente, in denen Newcomer mit überraschenden Ideen um die Ecke kommen und die eigene Innovationskraft herausfordern. Vor allem während der Dotcom-Phase der späten 1990er Jahre sah es zunächst so aus, als könnten spezialisierte Startups aus dem CRM- und HR-Bereich dem ERP-Goliath SAP den Rang ablaufen. Das ist ihnen nicht geglückt. Halten wir aber fest. Zufriedenheit mit dem Erreichten ist eine Eigenschaft, die einen schnell ins Abseits befördert. Im Softwaregeschäft noch schneller als anderswo. Und darum steckt hinter dem Nichtlobenpakt von Hasso Plattner und Dietmar Hopp mehr als ein Spleen zweier Gründer, die sich so gegenseitig anstacheln.
Und das war eigentlich immer unser Thema, diese Angst, dass uns einer überholt. Das haben wir quasi als Grundaxiom für uns aufgestellt. Also dieses Schizophrenie, dass man permanent nach hinten guckt und immer weitermacht und so weiter. Ich habe irgendwann mal den Hasso, habe ich gesagt, Mensch, Hasso, richtig super gemacht. Da sagt er zu mir ganz trocken, wir loben uns nicht, Klaus. Wir werden einfach immer besser. Ja? Dieser permanente Druck, wir müssen besser werden, der ist immer da.
Das ist Klaus Heinrich. Nach seinem BWL-Studium mit Schwerpunkt Statistik in Mannheim und Aufenthalten an der Cornell University in Cambridge und Stanford kam er 1987 zu SAP. Heinrich gehörte zu den ersten 500 Angestellten und stieg später bis in den Vorstand auf, ehe er sich entschied, SAP 2009 zu verlassen, um ein Startup zu gründen. Er habe sich schon früh für Computer interessiert, sagt Heinrich. In der Uni gehörte er zu den ersten, die die Lochkartenmaschine bedienen durften. Heute würde man ihn wohl als Geek bezeichnen. Eigentlich wollte er damals eine akademische Laufbahn einschlagen, so Heinrich. Doch er habe sich alternative Jobs in der freien Wirtschaft zumindest mal ansehen wollen. Nach einer Begegnung mit Dietmar Hopp stand sein Entschluss dann fest.
Ja, das war schon eine ganz tolle Atmosphäre in Waldorf. Ich hatte auch noch ein paar andere Bewerbungen bei größeren Firmen und das war alles sehr, sehr steif letztendlich. Man hat auch, sag mal, irgendwo eine Hierarchie gefühlt. Man kam dann über mehrere Sekretärinnen in den Meetingraum und bei der SAP war das ganz anders. Das war ein ganz kleiner Raum, also wenig repräsentativ und hatte aber gleich die Möglichkeit, also neben dem Herrn Hopp war noch der Herr Neugart dran, das war der erste Mitarbeiter der SAP. Und es hat einfach gleich von Anfang an gepasst. Also man musste sich auch nicht direkt verkaufen, man hatte das Gefühl, die wollen einen.
Dieses Gefühl kennt auch ein früherer Vorstandskollege von Klaus Heinrich, Henning Kagermann, in den Jahren 1998 bis 2009 SAP-Vorstandsvorsitzender. Er heuerte 1981 in Waldorf an. In der frisch bezogenen Firmenzentrale waren damals noch keine 100 Leute beschäftigt. Die Gründer versammelten bei SAP damals derart viele bestens ausgebildete AkademikerInnen, dass der Firmenname augenzwinkernd als Akronym für Sammelbecken arbeitsloser Physiker gedeutet wurde. Wobei das A tatsächlich wohl eher für ambitioniert hätte stehen sollen, wie das Beispiel von Henning Kagermann zeigt.
Naja, ich habe mich 81 in der Wirtschaft ein bisschen umgeguckt, um mich von der Universität wegzuorientieren. Hatte dann das Gespräch mit den Gründern, erst mit Hasso und mit Klaus Schierer, dann später noch mit Dietmar und Hans-Werner Hector. Also alle vier kennengelernt, auch gleich ein Angebot gekriegt. Naja, und dann muss ich sagen, war das schon überzeugend, die Persönlichkeiten, sodass ich dann auf dem Rückweg mich entschieden hatte, das machst du.
Schnelle Personalentscheidungen sind bis heute bei SAP anzutreffen. Zum Beispiel bei Jonathan von Rüden, der eine rasante Karriere hinlegte, seit er erstmals im Jahr 2012 mit SAP in Berührung gekommen war. Wobei, eigentlich stimmt das nicht ganz.
Ich bin tatsächlich in Wiesloch, also ein Ort neben Waldorf, aufgewachsen, hatte aber nie was mit SAP zu tun. Ich kannte das Logo immer nur so vom an der Autobahn vorbeifahren und hatte wirklich nie was mit dem Hut. Ich wusste schon natürlich, ne, dass Firmensoftware hergestellt wird und dass ein großer Konzern ist, der relativ informell ist.
In Berlin, während seines Wirtschaftsstudiums, sollte sich das dann ändern.
Irgendwann dachte ich so, ne, jetzt muss ich mal von Kellnern und Barjobs wegkommen und bin dann eines Tages an der Weinmeisterstraße wieder am SAP-Logo vorbeigelaufen, habe gedacht, das kennst du doch. Und dann habe ich geguckt, gibt's da Jobs? Bin ganz formal aufgetreten, Aktentäschchen, Anzug, Krawatte. Und dann kam mir der Kollege im Fleece-Pulli entgegen und meinte, hi, ich bin der Boris, passt für dich, wenn wir uns duzen? Und dann dachte ich so, oh, okay, da habe ich mich anders vorbereitet, aber umso schöner.
Nach Stationen als Werkstudent an SAPs Potsdamer Innovation Center und als Assistent von SAP-CEO Christian Klein trägt Jonathan von Rüden heute einen Titel, der ihn zum Mittelpunkt jeder Party machen dürfte. Head of AI Innovation. In dieser Rolle hat er tiefe Einblicke in KI-getriebene Zukunftstechnologien, an denen SAP gerade arbeitet. Wir werden ihn darum später noch ausführlich hören. Doch springen wir zunächst ein paar Jahre zurück in eine Zeit, als Jonathan von Rüden noch nicht einmal geboren war. Im Jahr 1981 wird Ronald Reagan als 40. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.
So help me God. Now, congratulations, sir.
Das erste Space Shuttle hebt in Cape Canaveral ab zu seiner Reise ins Weltall. In Frankreich nimmt die TGV-Verbindung zwischen Paris und Lyon den Betrieb auf, während in Deutschland Hunderttausende gegen den Bau von Atomkraftwerken und atomare Aufrüstung demonstrieren. IBM präsentiert das Betriebssystem MS-DOS, das die PC-Ära einläutet. Der britische Hersteller Sinclair bringt mit dem ZX81 den ersten dezidierten Heimcomputer auf den Markt. Und auf der Berliner Funkausstellung wird ein revolutionäres Speichermedium für Musik vorgestellt, die CD. Meistverkaufte Musiksingle Schallplatte des Jahres ist heute ein Kindergeburtstagsklassiker, der Ententanz. Und, ach, in der Londoner St. Paul's Cathedral geben sie Charles und Diana das Jawort. Für unsere Geschichte aber viel bedeutender, SAP veröffentlicht im Jahr 1981 R2, das die erste Generation von SAPs ERP-Software ablöst. Die neue Version verkauft sich blendend und wird ständig erweitert und für neue Märkte angepasst. Der Erfolg ist so groß, dass SAP Schwierigkeiten hat, die Nachfrage zu bedienen. So wird in dieser Phase eine Idee immer wichtiger, die heute Partnerkonzept genannt wird und auf die man in Walldorf stolz ist. Um aus der exponentiell wachsenden Zahl von Interessenten zufriedene Kunden zu machen, kooperiert SAP mit Beratungsunternehmen und Dienstleistern mit IT-Kompetenz. Die wissen, wie die ERP-Software funktioniert und helfen den Kunden, das Programm an ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen. Doch auch SAP selbst wächst in der Zeit rasant. Es gibt permanent neue Aufgaben, ein ständig wachsendes Team und die Firma wird dank R2 in raschem Tempo immer internationaler. Die Arbeit an dem R1-Nachfolger begann bereits Ende der 1970er Jahre. Die erste Version von SAPs Standardsoftware war noch Modul um Modul als Stückwerk entstanden. Das mussten die EntwicklerInnen dann zu einem integrierten System zusammenfügen. R2 dagegen wird direkt als Software aus einem Guss geplant. Im Mittelpunkt steht ein zentrales Basissystem, an das unterschiedliche Funktionsmodule andocken. Eins für Finanzbuchhaltung, eins für Materialwirtschaft, eins für die Produktionsplanung, ein weiteres für die Personalwirtschaft und so fort. Anders als die Vorgängerversion ist R2 von Anfang an für den internationalen Markt konzipiert. Auch dadurch erhöht sich die Komplexität immens. Neben anderen Sprachen müssen weitere Währungen und rechtliche Besonderheiten, etwa beim Steuer- oder Personalrecht, integriert werden. Bereits ab Mitte der 1970er Jahre hatte SAP mit Kunden in der Schweiz und in Österreich erste Schritte in Richtung Internationalisierung unternommen. Außerdem entstand 1978 im Auftrag des Kunden John Deere eine Übersetzung von R1 für dessen Niederlassung in Frankreich. Dieser Auftrag für die erste nicht deutschsprachige Software war ein wichtiger Impuls für die weitere Entwicklung. John Deere habe SAP internationalisiert, hat Hasso-Plattner einmal gesagt. Mit R2 ergreift man nun selbst die Initiative. Mitte 1981 erscheint die neue Version der ERP-Standardsoftware. Und nachdem R2 bei deutschsprachigen Kunden seine Verlässlichkeit unter Beweis gestellt hat, beginnt die internationale Expansion. 1984 gründet SAP im schweizerischen Biel die erste Landesgesellschaft. 1986 folgt ein Ableger in Österreich. Im Jahr darauf werden Landesgesellschaften im nicht deutschsprachigen Ausland gegründet. Frankreich, Spanien, Großbritannien, die Niederlande. 1988 folgen Dänemark, Schweden, Italien und die USA. Auch wenn R2 auf der anderen Seite des Atlantiks nicht so einschlägt, wie man es sich in Walldorf erhofft hat. Der Eintritt in den wichtigsten Softwaremarkt der Welt sollte für den weiteren Aufstieg von SAP entscheidend werden. Die zunehmende Internationalisierung geht an der SAP-Zentrale nicht spurlos vorüber. Immer mehr Kolleginnen kommen aus dem Ausland nach Walldorf. Es wird vermehrt Englisch gesprochen. Doch die Neuen treffen auf eine gewachsene Kultur. Und die unterscheidet sich damals sehr vom Matcha-Latte-Laptop-Coder-Klischee, das einem heute in den Sinn kommt, wenn man an Tech-Unternehmen denkt. Statt internationaler Hipness treffen die später hinzugekommenen MitarbeiterInnen auf eine Kultur, die von der ersten Generation geprägt wurde. Für mich klingt das ein bisschen nach einer kauzigen Mischung aus den TV-Serien Silicon Valley und Stromberg. Rainer Zino, der 1991 als Softwareentwickler in Walldorf anheuert, beschreibt seinen ersten Eindruck damals so.
Bei der SAP war, also die Vorurteile kann man wirklich bestätigen, war halt Birkenstock, die angesagte Schuhmarke. Es trugen alle im Sommer Shorts und ich sage immer so ein bisschen despektierlich lindgrüne T-Shirts, die den Kollegen irgendwann mal zur Konfirmation gepasst haben. Also deswegen war es für mich, ich will nicht behaupten, Kulturschock.
Aber eben doch ganz anders als bei seinem vorherigen Arbeitgeber, einem kleinen Softwarehaus, wo jederzeit Kunden durch die Tür treten konnten und darum alle im Anzug zur Arbeit zu erscheinen hatten. Was Rainer Zino damals noch mehr verwundert als die modischen Vorlieben der Belegschaft, das ist deren Zusammensetzung. Mehr als ein Drittel seiner KollegInnen hätte einen Doktortitel gehabt. Auf die Frage, wozu SAP so viele potenzielle Führungskräfte beschäftigt, antwortet ihm sein damaliger Chef, die Leute kommen nicht wegen einer Laufbahn zu SAP, sondern um in ihrem Fachbereich richtig, richtig gut zu werden.
Also deswegen, es war eher hochschulartig, denn klassische deutsche Unternehmenskultur, es war super durchgängig, Hierarchie spielte überhaupt keine Rolle.
Das bestätigt auch Henning Kagermann, der nicht nur promovierte, sondern habilitierte SAP-Angestellte mit der Personalnummer 80. Auch Kagermann spricht von einem Kulturschock, den er nach dem Wechsel von der Universität zum Softwareunternehmen erlebte. Wobei ihn weniger die Birkenstock-Sandalen seiner neuen SAP-KollegInnen beeindruckten, sondern ihre Arbeitsweise.
Der Kulturschock liegt natürlich daran, dass sie in eine ganz flache Hierarchie reinkommen. Und das Sagen hat der, der der beste Experte ist.
Redet man mit frühen Mitarbeitenden von SAP, betonen diese immer wieder, man hat immer gespürt, dass 5 Ingenieure die Firma gegründet haben. Wie zentral deren Anspruch war, immer die beste Lösung zu finden, lässt sich vielleicht durch eine Zahl ausdrücken. Im Jahr 1989 steckte SAP 85 Millionen D-Mark in Forschung und Entwicklung. Das war ein Drittel des gesamten Jahresumsatzes. Doch bekanntlich wusste, kleiner Gruß an Sportmetapher-Freund Dietmar Hopp, bereits Fußballtrainer Otto Rehhagel, Geld schießt keine Tore. Damit aus finanzieller Freiheit fortschrittliche Produkte werden, braucht es immer eine Arbeitskultur, die das ermöglicht. Bei SAP lässt sich das auf einen Begriff bringen, der zunächst nach allem anderen als Innovation und Exzellenz klingt. Die Kaffeeecke. Schon im ersten eigenen Bürogebäude von SAP hatten die ArchitektInnen auf jeder Etage großzügige Bereiche eingeplant, wo sich die Mitarbeitenden treffen und informell austauschen konnten. Der Begriff Coworking war noch nicht erfunden, als diese Form der Zusammenarbeit in Walldorf bereits praktiziert wurde. Nochmal Rainer Zino.
Wenn man Software baut, ist es ein hochgradig kollaborativer Prozess. Das passiert nicht, man sitzt ganz alleine stundenlang am Bildschirm, sondern man sitzt sehr häufig zusammen, dafür braucht man Platz. Oder so ein Ad-Hoc-Ort, wo man sich treffen kann, das ist eben so eine Kaffeeecke.
Diese kollaborative Arbeitsweise war bei SAP noch zentraler als in anderen Softwareunternehmen. Denn die einzelnen Teams entwickelten unterschiedliche Module eines Standardprogramms. Und so verschieden die Anforderungen ihres jeweiligen Bereichs auch waren. Am Ende mussten alle Module untereinander kommunizieren können. So betrachtet kann man sagen, Hasso Plattners und Dietmar Hopps Vision eines Standardprogramms hat zugleich die Arbeitsweise hervorgebracht, in der bei SAP an dieser Software gearbeitet wurde.
Das ist ja diese alte Kultur gewesen, früher der Cafeteria. Man ging dann nachmittags mit zwei Kollegen raus, sagt, machen wir mal eine Runde Eis, so, ne? Und dann ging man eben raus, ich gebe einen aus mit zwei Kollegen aus dem eigenen Team und dann traf man eben Kollegen aus den anderen Teams.
Henning Kagermann hat damals an der Materialbedarfsplanung gearbeitet. Also an dem Teil von SAPs ERP-Software, mit der Unternehmen ihren Einkauf planen und optimieren. Ein Kernmodul des klassischen R2, wie er sagt. Und sobald hier eine Änderung oder Erweiterung anstand, griff die Kaffeeeckenkultur.
Dann trafst du die jüngeren Kollegen von der Logistik oder auch mal einen älteren. Man hat zusammen gesessen und hat natürlich fachlich geredet. Das heißt also, bei allem Wettbewerb, der nötig ist, um auch die Dinge voranzutreiben, gab es natürlich auf allen Ebenen eine Querabstimmung, um es inhaltlich weiterzubringen. Das musste nicht top-down diktiert werden, sondern das haben die Mitarbeiter auch unter sich sehr weit getrieben.
Ein weiterer Vorteil dieser hochgradig informellen Arbeitskultur ist Geschwindigkeit. Die Entscheidungswege sind bei SAP in den 80ern und frühen 90ern noch immer extrem kurz. Auf lange Sicht hat die informelle Kaffeeeckenkultur aber auch Nachteile. Sobald mehr als ein paar Dutzend Leute an einem Projekt arbeiten, wächst das Risiko, dass nicht jede wichtige Info auch alle erreicht. Irgendwann braucht es darum auch bei SAP die in jedem größeren Unternehmen üblichen Prozesse und Strukturen. Für alle sichtbares Zeichen ist die Einführung einer neuen Management-Ebene im Jahr 1986. Erstmals gibt es nun Abteilungsleiter. SAP hat da bereits rund 300 Angestellte. Die Kaffeeeckenkultur stößt ab den späten 80er Jahren allerdings auch aus einem anderen Grund an Grenzen. Durch das immer schnellere Wachstum des Unternehmens wächst auch die Zahl der Beschäftigten rasant. Bald überwiegt der Anteil derjenigen, die nicht mit dieser Form des Miteinanders groß geworden sind. Neue KollegInnen aus dem Ausland kämpfen damit, dass die informelle Kommunikation in erster Linie auf Deutsch stattfindet. Außerdem ändert sich die Zusammensetzung der Belegschaft. Lange dominierten bei SAP die IngenieurInnen. Nun wächst die Zahl spezialisierter KollegInnen, die sich um Verkauf und Support der Software kümmern. Die Trennung nach Aufgabenbereichen ist bei SAP ungewohnt. In den ersten Jahren war es noch üblich, dass die EntwicklerInnen ihre Software nicht nur programmieren, sondern auch selbst vor den Kunden präsentieren. Das hat auch Henning Kagermann erlebt, der eigentlich zu SAP gekommen war, weil er dachte, sich hier komplett auf die Entwicklung von Software konzentrieren zu können.
Der Hasso rief mal an und der war gerade beim Surfen oben und sagt, ja, wir müssen zu Shell Hamburg und die wollen, dass wir uns das mal vorstellen. Und dann fuhr ich von unten hoch und der Hasso kam vom Norden runter und wir trafen uns auf dem Parkplatz und dann gingen wir da rein. Und der Hasso hat die Finanzbuchhaltung vorgestellt. Das macht er natürlich immer glänzend, wie er das immer macht. Und ich durfte dann das Projektsystem vorstellen.
Aber Plattner spannt seinen Mitarbeiter nicht nur direkt als Sidekick für Verkaufspräsentationen ein. Er schmeißt Henning Kagermann schon kurz nach dessen Einstellung ins ganz kalte Wasser.
Nach 2-3 Monaten sagt er dann Hasso, ja, wir müssen mal dahin fahren zu dem ersten sogenannten Kunden. Ein paar Tage vorher war klar, ich fahre da alleine hin. Und stellte dann vor Ort fest, dass das noch gar kein Kunde war. Und kam hin ohne Folien, ich sag mal mit relativ bescheidenen Kenntnissen und sah mich dann 8 oder 9 Leuten gegenüber, die dann sagten, Herr Kagermann, nun sagen Sie doch mal, wie Ihr Konzept aussieht.
Nach wenigen Minuten sei er dann langsam ins Schwimmen gekommen, sagt Kagermann. Doch der Kunde habe aus Höflichkeit dann trotzdem gekauft. Nicht nur die Lernkurven sind damals steil. Auch die Karrieren verlaufen rasant, denn die Firma boomt. Ende der 1970er Jahre gehört SAP mit einigen Dutzend Mitarbeitenden bereits zu den größten Softwareunternehmen in Deutschland. Nach der Einführung von R2 beschleunigt sich das Wachstum. 1982 wird die Schwelle von 100 Mitarbeitenden überwunden. 1986 zählt SAP 250 Angestellte. In den beiden folgenden Jahren verdoppelt sich die Belegschaft jeweils. Auf annähernd 1000 Mitarbeitende Ende 1988. Und so geht es weiter, auch als Margret Klein-Magar Anfang der 90er Jahre zu SAP kommt und schnell Karriere macht.
Wir sind sehr stark gewachsen in den 90er Jahren. Ja? Ich musste mich gar nicht auf die nächste Stelle bewerben, sondern da war auch ein sehr hoher Bedarf an Mitarbeitern, die Verantwortung und Führung übernehmen wollen. Das heißt, es kam immer mal wieder jemand auf mich zu und hat gesagt, du machst das jetzt schon 2 Jahre, was du machst. Und dann wurde teilweise nicht mal gefragt, sondern wurde gesagt, so, ab morgen bist du auch die Rollout-Managerin von R3. Ja. Und so ging das weiter. Ja. Als ich meine erste Teamleiterstelle bekommen habe, war es genauso. Mein damaliger Chef kam auf mich und noch 2 andere Kolleginnen zu und hat gemeint, Brenda, du bist jetzt Quality-Managerin, Lisa, du machst Development-Manager und Margret ist die Produktmanagerin. Ja, da war kein Fragezeichen.
Die heutige Leiterin von SAPs Alumni-Netzwerk, die auch im Aufsichtsrat sitzt, ist nicht allein mit ihrer Erfahrung der eher pragmatischen Personalführung dieser Zeit. Wie Margret Klein-Magar erlebte auch Henning Kagermann, wie unerwartet und schnell man damals bei SAP die Karriereleiter hinaufgeschoben wird. Von seiner ersten Beförderung habe er im Treppenhaus erfahren, als ihm jemand, ach, Projektleiter, zurief. Auch später seien es oft informelle Momente gewesen, aus denen der nächste Karrieresprung wurde, erinnert sich Henning Kagermann.
Der Dietmar, wir waren irgendwie im Auto zusammen, ich weiß auch nicht, wie das kam. Und dann unterhält man sich und dann kriegst du irgendwo gesagt, ja, da und da bräuchten wir und wäre das nicht was, was sie auch noch machen könnten. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, nö, das interessiert mich wenig, sag's mal so salopp. Aber ich könnte mir vorstellen, das mal in die Länder reinzurichten. Das ist ein sehr lockeres Gespräch. Und dann, das ist typisch für die SAP-Kultur, kriegst du 3 oder 4 Wochen später, wurde dir gesagt, ja, wir haben da in den 2 Ländern Probleme, kannst dich mal drum kümmern.
Klaus Heinrich berichtet über seine Berufung in den Vorstand von SAP. Zum ersten Mal habe er davon gehört, als der damalige CEO Dietmar Hopp ihn zu sich ins Büro bat und darüber informierte, man wolle ihn dem Aufsichtsrat als neues Vorstandsmitglied vorschlagen. Er möchte doch bitte zeitnah ein Passbild und einen Lebenslauf einreichen. Inzwischen seien die HR-Strukturen bei SAP deutlich professionalisiert worden, sagt Margret Klein-Magar. Aber eine Regel, die bereits bei der Einstellung der ersten MitarbeiterInnen durch die Gründer zentral war, gelte noch heute. Die Qualifikation von BewerberInnen ist nicht egal. Entscheidend aber sei das Potenzial, das in den Menschen steckt, sich innerhalb von SAP zu entwickeln.
Das hat mir ein Kollege erzählt, der vor mir eingestellt wurde. Der wurde von Dietmar Hopp eingestellt, ja, und der hatte mehrere Interviews an dem Tag geführt. Und nach dem Interview kam er dann zu dem Bewerber und hatte die Hände hinterm Rücken und hat gesagt, linke Hand oder rechte Hand? Und dann hat er gesagt, linke Hand. Und dann hat er eine Lochkarte genommen, auf der RF drauf stand. Und dann hat er gesagt, okay, dann machst du die Finanzen und der andere, den ich interviewt hat, macht die Materialwirtschaft.
Auch wenn das jetzt ein bisschen so klingt. Natürlich wurde bei SAP niemand gezwungen, eine bestimmte Laufbahn einzuschlagen. Vielmehr zeigen Beispiele wie die von Rainer Zino, dass es bei der Gestaltung von Karrierepfaden auch für die Angestellten große Offenheit gab.
Eigentlich war mein Plan, ich bleibe maximal 3 Jahre bei dem Laden. Und dann mache ich was anderes. Und das Schöne an der SAP ist, wenn man nach 3 Jahren mal was anderes machen möchte, es reicht, die Hand zu heben oder in irgendeiner Kaffeeecke zu sagen, ey, ich könnte mir auch was anderes vorstellen, dann kriegt man die nächste Gelegenheit.
Für SAP hat das einen positiven Effekt, sagt Alumni-Koordinatorin Margret Klein-Magar. Mitarbeitende würden länger im Unternehmen bleiben als bei jedem anderen DAX-Konzern. Auch wenn ein globaler Konzern mit über 100.000 Mitarbeitenden in vieler Hinsicht sehr anders funktionieren muss als das vergleichsweise überschaubare Unternehmen, das SAP in den 1980ern und auch noch zu Beginn der 90er war, zumindest auf dem Heimatmarkt scheint sich der Konzern eine Kultur bewahrt zu haben, in der noch immer viel Raum für informelle Kommunikation und spontan aufpoppende Gelegenheiten und ungeplante Karrierepfade geblieben ist. Und sie wird bis heute aktiv gepflegt. Davon berichtet auch Jonathan von Rüden. Nachdem er eine Zeit lang in den USA studiert hat, kommt er Ende 2014 zurück nach Berlin, um seine Bachelorarbeit zu schreiben. Er braucht Geld, also ruft er einen ehemaligen SAP-Kollegen an. Der weiß, dass Hasso Plattner in Potsdam gerade das SAP Innovation Center aufbaut und man dort gute Leute sucht. Er hat seinen nächsten Studijob. Und so geht es weiter, über Stationen in Paris bis in die Waldorfer Zentrale, wo Jonathan von Rüden heute arbeitet.
So läuft das immer. Ne? Man schreibt jemanden, hey, gibt's was, bewegt sich was, wo ist interessant gerade?
Achtung, jetzt kommt ein kleiner Spoiler. In der kommenden Episode werden wir uns mit dem vielleicht heikelsten Moment der Firmengeschichte von SAP befassen. Es wird darum gehen, wie die Arbeit an der nächsten Softwaregeneration R3 beinahe zum Fehlschlag geworden wäre. Schuld war etwas, das eigentlich eine Tugend von SAP ist, eine Grundlage des Erfolgs der Firma. Die Walldorfer entwickeln ihre Software in der Regel für Computergenerationen und IT-Technologie, die noch gar nicht auf dem Markt sind. Doch bei R3 gab es große Probleme. Statt zum idealen Zeitpunkt mit einem fertigen Produkt am Start zu sein, drohte ein extrem teures Fiasko. Warum ich das an dieser Stelle schon verrate? Weil ich glaube, dass hier ein Prinzip steckt, nach dem SAP funktioniert. Bei seinen Produkten wie beim Personal wetten die Walldorfer auf die Zukunft. Ich gehe sogar noch weiter. Vielleicht ist diese Mischung aus hohem Anspruch und tiefem Vertrauen der Kern der Kultur von SAP. Das würde zumindest dazu passen, wie SAP-Mitgründer Dietmar Hopp von früheren Wegbegleitern charakterisiert wird. Hopp hat von der Gründung im Jahr 1972 bis zu seinem Wechsel in den Aufsichtsrat im Jahr 1998 maßgeblich bestimmt, wie sich SAP als Unternehmen entwickelt.
Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam, 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 dam.
Na, erkannt? Genau, das waren die ersten Takte des berühmten Loyalitätsschlagers Marmor, Stein und Eisen bricht von Raffi Deutscher. Diesen Song singt ein Chor aus hunderten SAP-Mitarbeitenden am 11. Mai 1998, als sich Dietmar Hopp und Klaus Tschierer von ihrer operativen Rolle in der Firma verabschieden. Während die beiden Mitgründer aus einem Fenster herab auf die Schar von SAP-Lern blicken, lassen die eine riesige Wolke aus blauen Luftballons in den Himmel steigen. Es war eine emotionale Angelegenheit, soll Hopp im Nachgang gesagt haben. Der SAP-Gründer pflegt in der Öffentlichkeit den nüchternen Habitus eines Ingenieurs. Man tritt ihm darum sicher nicht zu nahe, wenn man diese Äußerung als inneren Gefühlsausbruch deutet. In den meisten DAX-Konzernen dürfte es eher wie eine bizarre Inszenierung wirken, wenn die Belegschaft den scheidenden CEO mit einem gesungenen Treueschwur verabschiedet. Bei SAP, wo es nicht nur seit 1993 einen Firmenchor, sondern auch ein mehrheitlich aus Mitarbeitenden bestehendes Sinfonieorchester gibt, das sogar schon in der Hamburger Elbphilharmonie aufgetreten ist, dort passt dieses musikalische Finale zu Hopps Rolle als Gründer und Chef. Seit frühen SAP-Tagen trägt er in Walldorf den Beinamen Vater Hopp. Wer damals mit Dietmar Hopp zusammengearbeitet hat, schwärmt von einem Vorgesetzten, dessen Tür immer offen stand, der sich um seine Leute gekümmert hat und Erfolg immer als Teamleistung verstanden hat. Rainer Zino, der eine Zeit lang als Hopps Assistent tätig war, beschreibt die allgemeine Einstellung innerhalb von SAP dem damaligen CEO gegenüber so.
Weil halt eben Vater Hopp da war. Und die Mitarbeiter waren so hundertprozentig sicher, wenn es etwas zu verteilen gibt am Ende des Jahres, dann kriegen die Mitarbeiter einen signifikanten Teil davon ab. Das war kein Kampf. Vater passt auf uns auf, alles gut. Also deswegen haben ja auch die Gewerkschaften lange gesagt, was um alles in der Welt geht in diesem Unternehmen ab? 2.000, 3.000, 4.000 Leute und die wollen keinen Betriebsrat haben.
Tatsächlich hat SAP lange als einziger DAX-Konzern keinen Betriebsrat. Doch 2006 unternehmen drei Mitarbeiter einen Vorstoß zu dessen Gründung. Da arbeiten bereits 36.000 Menschen bei SAP. Vor der entscheidenden Abstimmung wendet sich Dietmar Hopp in einem Brief an die lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SAP. Nach seinem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat im Jahr zuvor übt Hopp keine offizielle Rolle mehr im Unternehmen aus. Aber natürlich hat seine Stimme Gewicht. Sollte die Belegschaft dafür stimmen, werde SAP selbstverständlich die gesetzlich zustehende Installation eines Betriebsrats akzeptieren, schreibt Hopp. Allerdings hoffe er auf eine dominierende Mehrheit, die gegen eine Betriebsratsgründung votiert. Das würde vielleicht auch die drei Initiatoren der Abstimmung überzeugen, dass das bisherige Mitbestimmungsmodell ausreicht. Seitdem SAP 1988 zur AG wurde, sitzen wie rechtlich vorgeschrieben auch ArbeitnehmervertreterInnen im Aufsichtsrat. Für den Fall einer Abstimmung pro Betriebsrat fürchtet Vater Hopp eine Diskussion darüber, ob, ich zitiere aus seinem Brief, Walldorf noch der richtige Standort ist, als Zentrale eines Weltunternehmens der Softwarebranche, das sich im globalen Wettbewerb behaupten muss. Die Hauptwettbewerber jedenfalls hätten keine, O-Ton Hopp, fremdbestimmten Betriebsräte. Die offensichtliche Sorge des Gründers? Dass GewerkschaftsfunktionärInnen gewissermaßen von der Tribüne reinbrüllen, wie die SAP-Mannschaft zu spielen habe. Nun sind UnternehmerInnen nie begeistert, wenn Mitarbeitende einen Betriebsrat gründen wollen. Meistens werden Prozesse und Entscheidungen dadurch komplizierter. Doch im Fall von Dietmar Hopp klingt etwas anderes durch. Enttäuschung. Vater Hopp schmerzt es, dass einige seiner, nun ja, Kinder, der über Jahre gewachsenen Konsenskultur bei SAP nicht mehr zu vertrauen scheinen. Tatsächlich stimmen auf der Belegschaftsversammlung am 2. März 2006 zunächst 91% der 5.600 Teilnehmenden gegen die Gründung eines Betriebsrats. Doch entscheidend ist nicht das Votum, sondern dass in jedem Betrieb mit 5 volljährigen Beschäftigten ein Betriebsrat gegründet werden kann. Die 3 Initiatoren machen also weiter, trotz Kritik von Kolleginnen. Dann schwenkt der Vorstand um und ruft selbst zu reger Beteiligung an der anstehenden Betriebsratswahl auf. 400 KandidatInnen lassen sich aufstellen. Die Wahlbeteiligung liegt bei beachtlichen 65%. Auch die 3 SAPler, die das Ganze ins Rollen brachten, werden gewählt. Einer von ihnen ist heute der Vorsitzende des Betriebsrats. Und trotz des erbitterten Ringens im Vorfeld haben sich Unternehmensführung und Betriebsrat heute mal mehr, mal weniger arrangiert. Der Konzernsitz befindet sich noch immer in Walldorf und an den deutschen Standorten arbeiten mittlerweile mehr als doppelt so viele Menschen wie im Jahr 2006. Vater Hopp existiert heute nur noch in der Erinnerung der älteren Mitarbeitenden. Man darf jedoch nicht unterschätzen, wie nachhaltig die Prinzipien SAP geprägt haben, nach denen Dietmar Hopp die Firma aufgebaut hat und denen er den vertraulichen Ehrentitel Vater verdankt. Hopp selbst definierte die Faktoren, die SAPs Unternehmenskultur bestimmen, einmal in dieser Reihenfolge: Menschlichkeit, Vertrauen, Teamfähigkeit, Ansporn, Neues zu versuchen. Dietmar Hopp war derjenige, der SAP als Unternehmen geformt hat. Hasso Plattner bezeichnete ihn einmal als den Integrator. Hopp habe aus den 5 Gründern und ihren ersten Angestellten eine Mannschaft geformt. Was er nicht sagte, aber auch eine Rolle gespielt haben dürfte: Der ruhige Hopp war ein wichtiger Gegenpol zum mitunter sehr impulsiv auftretenden Plattner. Wenig überraschend, dass viele WegbegleiterInnen Hopp und Plattner auch hinsichtlich der Führung von SAP als kongeniales Duo beschreiben. Wobei Dietmar Hopp bei aller äußerlichen Nüchternheit ebenfalls zu extremen Positionen neigte. So legendär sein Widerwillen war, SAPs Wachstum in den ersten Jahren über die Aufnahme von Fremdkapital zu finanzieren, so ehrgeizig waren die Zahlen, die er von seinen Mitarbeitenden erwartete. Der Antrieb, sich selbst nicht nur in technologischer Hinsicht immer wieder selbst zu übertreffen, sondern auch kommerziell die Grenze des Möglichen voll auszureizen, das steckt tief in SAP. Beispielhaft eine Anekdote von Henning Kagermann. Er war damals für das Europageschäft verantwortlich und hatte Dietmar Hopp statt der erwarteten 25% Wachstum 40% in Aussicht gestellt. Ohne Not, wie er selbst sagt. Zu dieser Zeit waren die zuvor Lateinamerika zugeordneten Märkte Spanien und Portugal gerade in seinen Verantwortungsbereich gewechselt.
Und nun fährst du da runter. Und wie gesagt, das war die Zeit mit diesen 40% und die machten 30, was ja nicht schlecht ist. Also hörst du dir das an, hast auch nette Leute da drin, auch ein paar Jüngere, die haben später Karriere gemacht. Und ich erinnere mich, dass ich am Ende gesagt habe, ja, sag mal, warum eigentlich nur 30%? Wie wär's denn mal, wenn ihr euer Geschäft verdoppelt? Und dann ist das nicht so, dass die sagen, sag mal, spinnt der oder der geht doch gar nicht, sondern dann haben die, da müssen wir nachdenken. Ganz tolle Reaktion. Und dann sagst du, ja, ich komme in 3 Wochen mal wieder runter. Und die haben in dem Jahr 80% gemacht. 80.
Spannend an dieser Anekdote finde ich weniger die Frage, wie viele Angestellte bei SAP ihre Ziele freiwillig selbst höher stecken und dann noch übertreffen. Ich finde den Satz bedenkenswert, mit dem Henning Kagermann seine iberischen KollegInnen zitiert. Ah, da müssen wir nachdenken. Denn darin steckt ein Begriff, der im Zusammenhang mit der Kultur von SAP bereits mehrfach erwähnt wurde, aber eine eigene Würdigung verdient hat. Freiheit. Kagermann gab seinen MitarbeiterInnen keinen Maßnahmenkatalog zur Steigerung ihres Umsatzes an die Hand, sondern eine Aufgabe. Wie sie diese lösen und wie erfolgreich sie dabei sind, das überließ er ihnen selbst. Vorhin hatte ich schon die These aufgestellt, Kern von SAPs Firmenkultur könnte eine Mischung aus hohem Anspruch und tiefem Vertrauen sein. Verfolgt man diesen Gedanken weiter, so kommt man ebenfalls auf einen Begriff von Freiheit. Auf der einen Seite ist das die Freiheit, über das gerade Machbare hinauszudenken, sich auf unkartiertes Gebiet zu begeben, um neuartige Lösungen zu finden. Noch etwas pathetischer formuliert, es den SAP-Gründern gleichzutun und eine Vision Realität werden zu lassen. Auf der anderen Seite geht es um die Freiheit, diese Suche auf die Art und Weise anzugehen, die man persönlich für richtig hält. Völlig egal, ob man dabei Budapester trägt oder Birkenstocks. Genau diese Kultur von Freiheit verschaffte vor ein paar Jahren einem anderen Tech-Unternehmen jede Menge Aufmerksamkeit. Um die Jahrtausendwende herum erklärte Google, man animiere die Angestellten, 20% ihrer Arbeitszeit Projekten zu widmen, die nichts mit ihrem Tagesgeschäft zu tun haben. Aus dieser sogenannten Side-Project-Time gingen mehrere Tools und Technologien hervor, mit denen Google später viele Milliarden Dollar umgesetzt hat. Unter anderem AdSense, Google News und eventuell auch Gmail sollen als Side-Time-Projects entstanden sein. Was das mit SAP zu tun hat? Ich darf an dieser Stelle Steve Jobs zitieren. Wie Google, 35 Jahre, ehe es Google gab.
Keine Stempeluhren, man trifft sich irgendwo, man partiert und man ist immer bei der Sache. Das waren eigentlich Konzepte, die wir eigentlich schon lange vorher hatten. Jetzt sagt jeder, okay, Google oder Meta, das ist cool, wie man da arbeitet. Aber diese Modelle, dass man Freiheiten auch hat, was zu machen, wo Google sagt, okay, ich gebe euch einen Tag, wo ihr mal was entwickeln könnt. Weißt du, dass du Freiheiten hast, Freiräume, wo du was selber definieren, in jedem Bereich, Marketing, Consulting, Softwareentwicklung, Management, hattest du eigentlich immer in SAP.
Das ist Tom Pfister. Der Schweizer kam 1989 zu SAP, um dort das lange Zeit als irrelevant betrachtete Thema Marketing mitzuentwickeln. Wir werden noch darauf zurückkommen. Vorerst geht es jedoch um diese Aussage von ihm, die sich mit dem Erleben anderer GesprächspartnerInnen dieses Podcasts deckt. Bei SAP gibt es schon immer freie Zeit für eigene Sachen. Leerlaufphasen zwischen Kundenprojekten nutzen die EntwicklerInnen, um eigene Ideen auszuprobieren. Auch bei SAP sind daraus eine ganze Reihe von Open-Source-Projekten entstanden, aber auch eine firmeneigene Mitfahr-App, die später an die Schwarzgruppe verkauft wurde. Vielleicht läuft das alles nicht so koordiniert wie bei Google. Und hier, wie dort, erscheint es fraglich, wie viel Zeit am Ende tatsächlich für solche Projekte bleibt. Ganz sicher aber ist man in Walldorf deutlich zurückhaltender als an der US-Westküste, wenn es darum geht, das tägliche Tun als PR-Story lautstark in die Welt zu posaunen. Dass sich weniger Bescheidenheit lohnen kann, zeigen wiederum Google, Meta und Co. Die US-Tech-Giganten zählen seit Jahren zu den global begehrtesten Arbeitgebern. Ein kurzer Blick auf die einschlägigen Rankings zeigt, vielleicht sollte SAP in eigener Sache ab und an etwas lauter trommeln. Dass man auch in Walldorf in der Lage ist, eine publikumswirksame Show auf US-Niveau abzuliefern, werden wir in der kommenden Episode sehen. Zum Abschluss dieser Folge aber noch schnell eine kurze Nachfrage beim aktuellen CEO. Wie hält der es eigentlich mit dem Loben? Auf jeden Fall wolle er weniger zurückhaltend sein als sein Vorgänger, sagt Christian Klein. Denn auch er hat seine Erfahrungen mit Hasso Plattner gemacht.
Das ist nicht gut im Loben, aber man merkt dann schon, wenn man was Gutes gemacht hat, wenn dann mal so ein kleines Lächeln über das Gesicht kommt, das nimmt man dann schon als großes Lob.
Wobei auch Klein der sparsamen Verwendung von Lob durchaus einen Sinn beimisst.
Ja, man muss schon loben, aber ich glaube, Hasso hat halt damit auch immer wieder deutlich gemacht, ja, toll, aber es geht weiter. Ja, und natürlich geht es immer weiter. Ja. Wir setzen die Latte immer höher, wir müssen weiterkommen. In der Technologie gibt es nur ein Ziel, wir müssen wachsen, um die SAP auch am Markt zu halten. Wir haben starke Konkurrenz und ich glaube, diese Mentalität, diese Stück weit dann auch Verbissenheit gepaart mit dem Willen zur Innovation, wenn wir es uns zu bequem machen, dann wird die SAP in dieser Industrie Probleme bekommen und das darf auf keinen Fall passieren.
Das war die zweite Folge von Die SAP Story. In der kommenden Episode werden wir uns anschauen, wie das deutsche Softwarehaus zum international erfolgreichen IT-Weltkonzern wurde. Was war der entscheidende Impuls für den Erfolg? Welche Rolle spielte die Firmenkultur von SAP dabei? Und wie bedeutend waren Faktoren, auf die SAP selbst gar keinen Einfluss hatte? Henning Kagermann hat den rasanten Aufstieg seit den frühen 1980er Jahren miterlebt. Und wenn man ihm zuhört, dann waren dafür nicht allein gute Produkte und geschickte VerkäuferInnen verantwortlich. Erfolg scheint immer auch, da ist wieder so ein Querverweis zum Sport, eine Frage der Mentalität zu sein.
Und dann will man ja auch irgendwann
der Erste sein. Du willst ja nicht die Nummer drei sein. Also die SAP hat es ja geschafft. Man fängt an und das ist eine kleine Firma. Und dann muss man zu Vorträgen kommen und muss sich gegen 3, 4 deutsche Firmen behaupten, die eine ähnliche Größe haben. Und da beginnt jetzt dieser sportliche Wettkampf. Wem folgen die Kunden? Wer macht die bessere Präsentation? Wer hat das bessere Konzept? Und wer liefert nachher besser? So, und dann irgendwann bist du in Deutschland die Nummer eins. Und dann geht die Expansion los. Und dann kommen Konkurrenten, dann willst du der größte Europäische sein. Ja, dann hörst du doch nicht auf. Dann willst du doch nicht sagen, okay, die Nummer 4 reicht für die Zukunft. Liegt doch auf der Hand eigentlich. Oder nicht?
Die SAP Story ist ein OMR Original, produziert von Podstars bei OMR. Redaktion und Recherche Christian Kors. Sprecherin Julia Niemann. Projektmanagement Maxine Selke. Postproduktion und Sounddesign Hardy Haufe, Lilly Huhn und Konstantin Ihlenfeld. Coverdesign Simon Barth. Vielen Dank an alle aus dem OMR-Kosmos, die das Projekt unterstützt haben. Und natürlich an unseren Partner SAP, der diesen Podcast ermöglicht hat. Insbesondere an Andrea Diedrichs und Claudio Remeth-Halfmann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.